Ja, ihr kennt sicherlich denjenigen, der dieses Lied gedichtet hat, oder viele von euch werden den kennen, Pfarrer Theo Lehmann, wohnhaft zurzeit in Radebeul. Und wir waren jetzt im Sommer mit unserer Familie, haben ihn dort besucht und kamen dann aus seinem Altersheim heraus und wir saßen davor auf Bänken. Und ich wollte, dass meine Kinder ihn nochmal so kennenlernen, das war mir ganz wichtig. Und ich hatte ihn gebeten, doch zu erzählen, wie war das, als er in der Schlosskirche in Chemnitz predigte und eine Zahnbürste in seiner Jacketttasche hatte. Er sollte doch mal erzählen, warum er denn eine Zahnbürste in seiner Tasche trug. Und dann hat er das kurz erzählt, warum er das gemacht hat. Das war eine Veranschaulichung, um den vielen Jugendlichen in seinem Jugendgottesdienst dort deutlich zu machen, die Stasi sitzt mit in den Gottesdiensten, hört zu und er wusste, er ist jederzeit bereit, für seinen Glauben und für das, was er verkündigt, von der Kanzel direkt in die Zelle zu gehen. Und deswegen hatte er die Zahnbürste mitgenommen und in die Tasche gesteckt. Und ich dachte, das passt jetzt ganz gut, diese kleine Geschichte nochmal weiterzugeben. Dieser Mann war vorbereitet, er wusste, worauf er sich einzustellen hatte. Und genau darum geht es auch ja heute in diesem Gottesdienst. Die Predigt hat das Thema nicht jedermanns Liebling, sondern Hassobjekt. Warum Christen gehasst und verfolgt werden. Und wir hören auf Gottes Wort aus Johannes Kapitel 15 ab Vers 18 und wir erheben uns noch einmal vor dem Wort Gottes. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Aber das alles werden sie euch tun um meines Namens willen. Denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und hätte es ihnen gesagt, so hätten sie keine Sünde. Nun aber können sie nichts vorwenden, um ihre Sünde zu entschuldigen. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Hätte ich nicht die Werke getan unter ihnen, die kein anderer getan hätte, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und doch hassen sie mich und meinen Vater. Aber es muss das Wort erfüllt werden, das in ihrem Gesetz geschrieben steht, sie hassen mich ohne Grund. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir und auch ihr seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Das habe ich zu euch geredet, damit ihr nicht abfallt. Amen. Wir setzen uns wieder. Nicht jedermanns Liebling, sondern Hassobjekt. Das ist kein sehr einladendes Thema, ich gebe das zu. Wir kennen das alle, wir wollen nicht unbeliebt sein. Vielleicht erinnern wir uns noch an Schulhofzeiten, wo man auf dem Schulhof war und man wollte doch dazugehören. Man wollte kein Außenseiter sein, man wollte nicht in der Ecke stehen. Und das ist ein Lebensgefühl, das jeder an irgendeiner Stelle kennt. Und tief in uns schlummert auch die Angst, ein Außenseiter zu sein. Und es ist eine der ganz großen Versuchungen der Kirche und auch der Christenheit, eine große Versuchung, sich anzupassen, damit man nicht Außenseiter ist. Man möchte gesellschaftliche Anerkennung, man möchte politische Anerkennung, man möchte mediale Anerkennung, damit man nicht ein Außenseiter sein muss. Und wir sehen das, wenn wir heute in die Kirche hineinschauen, dann sehen wir dieses Verlangen danach, dazu zu gehören, anerkannt zu sein von der Politik und den Medien. Der Historiker Dr. Klaus Rüdiger May schreibt, es liegt in der Umwandlung der Kirche Jesu Christi in eine politische Vorfeldorganisation der Grünen. Ein leitendes Amt darf in der Kirche anscheinend nur antreten, wer bereit ist, eine rot-grüne Confessio abzulegen. Fand ich ganz interessant, diesen Satz. Man möchte politisch mitspielen dürfen, man möchte politisch dazugehören und deswegen übernimmt man Positionen, die eigentlich in der Politik vertreten werden. Man macht sich auf diese Weise beliebt. Vor wenigen Tagen wurde vermeldet, dass die Rummelsberger Diakonie, also evangelische Diakonie, Hauptsponsor des Christopher Street Day Nürnberg sein wird. Geld der evangelischen Diakonie finanziert einen Schwulen- und Lesbenaufzug. Und auf Plakaten wirbt der Kirchenkreis Verden mit dem Slogan Impfen ist Nächstenliebe. Sie macht das mit dem sicheren Gespür dafür, was im Moment gerade en vogue ist. Was jetzt gerade akzeptiert ist, was jetzt gerade gehört werden will in Berlin oder anderswo. Hat der Herr uns so etwas aufgetragen? So einen CSD zu finanzieren oder so ein Schild, Impfen ist Nächstenliebe aufzuhängen. Hat uns der Herr so etwas aufgetragen? Nein, hat er nicht. Denn er sagt, ihr seid nicht jedermanns Liebling. Ihr werdet zu Hassobjekten gemacht und ihr werdet auch nicht drumherum kommen. Da könnt ihr euch noch so sehr anbiedern an das, was die Welt gerade hören will. Wenn ihr mir nachfolgt, wird euch das nicht gelingen. Gehasst und verfolgt. Der Hass der Welt auf Christus. Es ist ein Hass auf Christus, um den es hier geht. Das sagt Jesus hier ganz am Anfang dieses Abschnittes. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Es geht also gar nicht um uns. Es geht um Christus. Christus wird gehasst. Johannes 1, Vers 11. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Jesus kommt in diese Welt hinein. Der Sohn des lebendigen Gottes kommt in diese Welt hinein. Bam! Wir knallen die Tür zu. Wir wollen ihn gar nicht. Denn nichts anderes ist in Bethlehem passiert. Die Türen gingen alle zu. Und schlimmer noch, als herauskommt, dass hier der Messias Israels geboren ist, was machen sie? Sie schicken sofort eine Sondereinheit, militärische Eingreiftruppe und dann wird erstmal kurzer Prozess gemacht mit den ganzen kleinen Kindern in Bethlehem. Die werden alle umgebracht, weil man den Sohn Gottes loswerden will. Das ist der Hass der Welt auf den Christus. Und dieser Hass auf den Christus ist nichts anderes als der Hass auf Gott. Das wird ja in diesem Abschnitt in mehreren Versen deutlich, dass Jesus sagt, es ist der Hass auf mich und den Vater. So wie Jesus in Johannes 14, Vers 9 sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das heißt, du blickst Jesus an und wenn du Jesus anblickst, dann guckst du durch ihn hindurch auf den lebendigen Gott. So ist Gott. Und jetzt kommt dieser Jesus, das Angesicht Gottes in diese Welt hinein, macht Gott hier sichtbar. Und was macht der Mensch? Er schlägt in dieses Gesicht hinein. Er bespuckt dieses Gesicht. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater, sagt Jesus hier. Vers 23. Und Vers 24, nun aber haben sie es gesehen und doch hassen sie mich und meinen Vater. Seit dem Sündenfall, seit der Vertreibung aus dem Paradies, lebt der Mensch in der Rebellion gegen Gott. Und wir werden das wahre Wesen des Menschseins und unser eigenes Wesen nie verstehen, wenn wir nicht begreifen, dass dieser Hass auch in uns steckt. Dass unsere Herzen von diesem Hass erfasst sind. Dass wir alle Teil davon sind. Dass wir nicht nur gleichgültig sind gegenüber Gott, sondern dass wir ihn in den tiefsten Wesen unseres Herzens hassen. Das steckt in uns drin. Das ist die schonungslose Analyse, die Jesus hier trifft. Der Mensch lebt in Feindschaft gegen Gott, nicht einfach nur Gleichgültigkeit. Die Gleichgültigkeit, die wir heute erleben, ist nur eine verdeckte Feindschaft. Wenn das zutage tritt, dann wird es als Hass sichtbar. Jetzt ist es eine Gleichgültigkeit, das ist verborgener Hass. Jesus deckt das hier auf und sagt, Hass steckt in unseren Herzen gegen Gott. Und das wird natürlich nirgendwo deutlicher als am Kreuz selbst, wenn wir uns überlegen, dass wir unseren eigenen Schöpfer, Jesus ist der Schöpfer, Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes, wir schlagen ihn an das Kreuz. Wir bespucken ihn, wir verhöhnen ihn, wir verspotten ihn und das steckt in unseren Gliedern drin, wie in unsere DNA eingraviert. Das sind wir alle und das zeigt, dass wir alle erlösungsbedürftig sind, dass wir alle diesen Christus brauchen, der uns aus dieser tiefen Perversion heraus errettet. Wir alle stecken in dieser Perversion drin. Wir sind alle so grundtief verdorben, dass wir nichts anderes tun können, als wenn wir den Sohn Gottes vor uns haben, dass wir dreinschlagen. Das steckt in uns drin und dass die Jünger es nicht getan haben, ist reine Gnade. Und dass wir es nicht tun, sondern hier sitzen, um das Wort Gottes zu hören, ist reine Gnade. Das ist schon Erlösungsgnade. Weil er eben diese tief in Feindschaft und Hass verstrickten Geschöpfe zu sich hin erretten will. Römer 5, Vers 10. Denn wie wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. Und wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Die Werke, die Jesus tut, die offenbaren den Hass der Welt auf Gott. Hier heißt es, hätte ich nicht die Werke getan unter ihnen, die kein anderer getan hätte, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und doch hassen sie mich und meinen Vater. Man muss sich das mal vorstellen. Jesus weckt Lazarus von den Toten auf. Er weckt ihn auf von den Toten. Alle kriegen es mit in Jerusalem, in Juda, in Israel. Das spricht sich rum wie ein Lauffeuer. Und dann setzen sich die Pharisäer und Schriftgelehrten hin und sagen, dieser Mann macht solch große Wunder, der weckt hier die Toten auf. Und anstatt, dass die jetzt sagen, okay, das muss der Messias sein, schaut mal in die Heilige Schrift, da steht es ja drin, ein Toter aufweckt, dann muss es der Messias sein. Sie beschließen an diesem Tag, dieser Mann muss sterben. Das ist der Hass des Menschen auf seinen Schöpfer. Da kommt der Schöpfer, weckt die Toten auf und der Mensch überlegt, wie können wir den dann umbringen? Wie können wir den an die Seite bringen? Und dann überlegen sie, wie können wir den Lazarus auch noch um die Ecke bringen? Weil der lebt, kommen jetzt wieder andere zum Glauben an Jesus. Also den auch beseitigen, damit auch ja niemand diesem Jesus nachfolgt. Also das ist der Hass der Welt. So, und jetzt sagt Jesus, dass dieser Hass auf Jesus, dieser Hass auf den Vater übertragen wird auf uns. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Und damit sagt Jesus, stellt euch darauf ein, das ist euer Los. Wenn ihr mir nachfolgt, dann werdet auch ihr Verfolgung erleiden müssen. Gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Und das müssen wir uns einfach vor Augen führen. Und ich frage das so direkt, bist du bereit, dich verfolgen zu lassen? Bist du bereit, dich ins Gefängnis werfen zu lassen? Bist du bereit, dich foltern zu lassen? Bist du bereit, für Jesus zu leiden? Haben wir uns das wirklich mal vor Augen geführt? Sind uns die Kosten der Nachfolge bewusst? Dieser Theo Lehmann, von dem ich eben gesprochen habe, der hat einmal gesagt, wir brauchen KZ-fähige Christen. Wir brauchen keinen christlichen Kuschelclub, sondern wir brauchen Christen, die bereit sind, auch in die Konzentrationslager zu gehen und zu leiden für Christus. Denn ein Wohlfühl-Christentum kommt nicht weit. Und wir sind so verwirrt durch unsere westliche Kultur, dass wir uns gar nicht mehr vorstellen, was es bedeutet, was wir nachher von Markus hören werden. Aber Jesus hat gesagt, genau darauf müsst ihr eingestellt sein. Er redet hier nicht von irgendeiner mangelnden Sympathie der Welt für uns, sondern er redet von klar und deutlich Hass. Sie werden uns hassen und verfolgen und umbringen. Nicht, weil sie uns ablehnen, sondern weil sie den ablehnen, der in uns ist, nämlich Christus, den Sohn des lebendigen Gottes, der durch seinen Heiligen Geist in denen lebt, die an ihn glauben und die ihm nachfolgen. Deswegen noch einmal 2. Timotheus 3, Vers 12. Und alle, die fromm leben wollen, also die konsequent in der Nachfolge leben, in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Es ist hier ein Müssen. Es gehört dazu. Da kommt man gar nicht drum rum. Und deswegen sind all diese Versuche, sich beliebt zu machen bei der Politik und bei den Medien und so weiter, das ist ein Zeichen dafür, dass man nicht dazugehört. Es ist ein Zeichen dafür, dass man die Nachfolge lieber aufgegeben hat. Jakobus schreibt, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft, die Liebe zur Welt, Feindschaft gegen Gott ist? Also wenn man sich das erkauft, das Beliebtsein in der Welt, dann handelst du dir die Feindschaft gegen Gott ein. Willst du das? Nein. Ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen, sagt Jesus. Wer aber bis an das Ende beharrt, der wird selig. Es geht doch um die Ewigkeit und nicht um dieses erbärmliche kurze Leben von all den Jahrzehnten. Es geht um die Ewigkeit. Und dafür lohnt es sich, gehasst und verfolgt zu werden. Und das ist das, was die Christen, die in der dritten oder in den Ländern der Verfolgung verfolgt werden, was die durchträgt. Weil sie wissen, es geht ums Ganze, es geht ums ewige Leben. Und dafür sind sie auch bereit, sich foltern zu lassen und ins Gefängnis sperren zu lassen und töten zu lassen. Das Dritte, gehasst und verfolgt, dranbleiben, auch wenn es hart wird. Diese warnenden Worte Jesu haben Schutzfunktion. Das wird in Kapitel 16, Vers 1 deutlich, wo Jesus sagt, hier 16, Vers 1, das habe ich zu euch geredet, damit ihr nicht abfallt. Also es ist eine Schutzfunktion, uns vorzubereiten, sei innerlich darauf vorbereitet, wenn es kommt, dann fall nicht ab, sondern bleib dran. Und als Bonhoeffer in der Todeszelle saß, da hat er seine letzten Worte an seinen Freund Bischof Bell von Chichester weitergegeben an einen Mitgefangenen und dort sagt er, dies ist das Ende für mich, der Beginn des Lebens. Dieser Mann war vorbereitet, der wusste, wo er hingeht. Und deswegen war dieser schreckliche Strick, auf den er zuging, ja für ihn letztlich ein Durchgangstor in die Gegenwart Gottes. Die Schrift sagt es uns voraus. Sie hassen mich ohne Grund. Psalm 69, Vers 5. Jesus sagt, guck mal, es steht schon geschrieben. Es steht schon im Alten Testament geschrieben. Sie hassen mich ohne Grund und dieser Hass wird auch euch treffen, wenn ihr mir nachfolgt. Nehmt euer Kreuz auf euch. Wer mir nachfolgt, muss das Kreuz auf sich nehmen. Aber in all dem, und das sagt Jesus hier auch, haben wir einen ganz herrlichen Trost. 26. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Das ist herrlich. Das heißt, mitten in der Jesus-Nachfolge und auch mitten in der Leidensnachfolge ist der Heilige Geist in uns und gibt Zeugnis von der Gegenwart des auferstandenen Christus in unserem Leben. Und dann lässt es sich natürlich ganz anders auch das Leiden ertragen, wenn man weiß, Christus ist da. Und ich denke, auch davon werden wir hören. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir für die verfolgten Brüder und Schwestern beten, dass Gott durch den Heiligen Geist an diesen Geschwistern auch wirkt und ihnen seine Gegenwart ganz sichtbar und deutlich macht. Und hier steckt in diesem Abschnitt noch ein anderer Trost, und zwar in Vers 20. Da sagt Jesus: Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Also auf der einen Seite Verfolgung, auf der anderen Seite da, wo wir treu das Evangelium verkünden, auch mit all seinen unbequemen Botschaften, dort kommen auch Menschen zum lebendigen Glauben. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Und ich möchte zum Schluss noch einen kleinen Abschnitt vorlesen aus einem Büchlein von Pfarrer Wilhelm Busch. Als er von der Gestapo in ein Gestapo-Gefängnis verbracht worden war, und da erlebt er eine erstaunliche Situation, als er nämlich aufgefordert wird, von der Belegschaft dieses Gestapo-Gefängnisses ihnen das Evangelium zu erklären. Und daraus ein paar Worte, die ich jetzt zum Schluss vorlese. 10 Minuten später hatte ich die ganze Belegschaft um mich her. Evangelisation für geheime Staatspolizisten. Unbeschreiblich. Alle Weltanschauungen sagen, der Mensch sei gut. Die geoffenbarte Wahrheit der Bibel aber sagt, der Mensch ist vor Gott böse und darum aufs Allerhöchste erlösungsbedürftig. Im Katechismus der Reformierten heißt es, ich bin von Natur geneigt, Gott und meinen Nächsten zu hassen. Da stand ich also vor den SS-Leuten und machte ihnen klar, wie böse wir Menschen sind. Und dass wir in die Hölle kommen. Drittens, sie unterscheiden sich in dem, was über die Erlösung gesagt ist. Irgendwie beinhalten alle Weltanschauungen das Element der Selbsterlösung. Wer stets strebend sich bemüht, sagt mein lieber Landsmann Goethe, oder wenn wir reinrassige Arier züchten, dann sind wir erlöst. Die Bibel sagt, du bist erlöst worden. Nun nimm es an. Und an dieser Stelle zeichnete ich ein Kreuz auf das Blatt Papier. Viertens, sie unterscheiden sich in der Hoffnung. Die Weltanschauungen sagen, irgendwann einmal kommt das ganz große deutsche Reich. Oder irgendwann kommt die klassenlose Gesellschaft. Irgendwann. Die Bibel aber sagt, irgendwann kommt Jesus wieder. Am Ende steht eine Katastrophe für die Welt, weil der Herr der Welt auf die Bühne tritt, sichtbar und herrlich. Während ich den SS-Leuten diesen Vortrag hielt, saß hinter der Zellentür gegenüber ein Freund und Amtsbruder von mir. Davon wusste ich gar nichts. Aber später erzählte er mir, ich sitze da so verzweifelt und auf einmal höre ich jemanden reden. Ja Mensch, denke ich, der Wilhelm Busch, was schreit der denn da so? Mensch, der evangelisiert hier ja im Gestapo-Gefängnis. Da sei er auf die Knie gefallen und habe die ganze Zeit lang gefleht. Herr, gib ihm Vollmacht, tu die Herzen auf. Da habe ich gedacht, das ist die Kirche der Zukunft. Die Kirche im Gefängnis. Der eine legt Zeugnis ab und der andere hinter verriegelter Tür kniet und schreit zu Gott. Das ist die wahre Kirche, die eigentliche, die mit Jesus unterliegt und doch siegt. Nicht jedermanns Liebling, sondern Hassobjekt. Warum Christen gehasst und verfolgt werden. Der Hass der Welt auf Christus, die Verfolgung der Christen und dranbleiben, auch wenn es hart wird. Amen. Amen.